Das autonome Politmagazin für außerparlamentarische, tiefgründige Themen, fragwürdiges und deprimierendes aus Politik und Alltag. Schwarzer Stern. Wir beleuchten, was andere allzu gerne in Schatten stellen. Stay tuned on Channel K.
Weil es mich nicht interessiert, was um mich passiert. Statt dass ich irgendwas dagegen tue, schau ich lieber, schau ich lieber, schau ich zu. Weil soll ich reich sein, weil soll ich recht haben, hey, weil sich keiner was traut und jeder auf sich schaut.
Der Weirer, ein österreichischer Liedermacher, da im Schwarzen Stern. Und von wegen wegschauen, das haben wir leider schon seit ewig in der Menschheit. Es wird die ganze Zeit weggeschaut. Immer noch. Und es ist auch weggeschaut worden, wo der Hitler sich an die Macht gekämpft hat. Es ist auch weggeschaut worden, wo Bücher verbrannt worden sind. Ein Beitrag zu der Bücherverbrennung.
Kurz nach der Machtübernahme in Deutschland durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 ist die Aktion «Wider den undeutschen Geist» von der NSDStB ins Leben gerufen worden. Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund war ein Teil der NSDAP, wo die nationalsozialistische Ideologie hat bei den Studenten verbreitet. Die Aktion «Wider den undeutschen Geist» hat rund 4 Wochen gedauert. Sie hat am 12. Mai mit dem Anschlag der 12 Thesen angefangen und mit der Bücherverbrennung am 10. Mai geendet. Die 12 Thesen haben, wie gesagt, den Auftakt gebildet und sind eine Art Positionspapier gewesen. In dieser Schrift sind jüdische, sozialdemokratische, liberale Ideen und ihre Vertreter angeprangert worden. So hat es zum Beispiel beim ersten Punkt geheissen: Sprache und Schrifttum wurzeln im Volke. Das deutsche Volk trägt die Verantwortung dafür, dass seine Sprache und sein Schriftentum reiner und unverfälschter Ausdruck seines Volkstums sind. Oder beim Punkt 5. Der Jude kann nur jüdisch denken. Schreibt er Deutsch, dann lügt er. Der Deutsche, der Deutsch schreibt, aber undeutsch denkt, ist ein Verräter. Der Student, der undeutsch spricht und schreibt, ist außerdem gedankenlos und wird seiner Aufgabe untreu. Am 19. April ist dann der nächste Schritt gekommen. An der Hochschule in Deutschland ist aufgerufen, den Kampf gegen untaugliche Hochschullehrer aufzunehmen. Der Staat ist erobert, die Hochschule noch nicht. Die geistige SA rückt ein, die Fahne hoch, ist die Parole vom Studentenbund gewesen. Der Aufruf hat sich gegen Lehrer und Professoren gerichtet, die entweder schlecht über die nationale Bewegung geredet, liberale Methoden gebraucht oder eine pazifistische Einstellung hatten. So ist es zu organisierten Übergriffen gegen Dozenten, Mitarbeiter von der Verwaltung und mit Studenten kommen. Vorlesungen sind gestört und Lehrkräfte am Betreten der Schule gehindert worden. Wie die Bücherverbrennung abgelaufen ist, was für Autoren verfolgt worden sind und ob es Widerstand dagegen gegeben hat, hören wir noch im zweiten Teil. Jetzt lassen wir das Lied «Wird morgen wieder gegessen sein» von «Nichts gelernt».
Ein Brand, all die Fahnen und Parolen, all die Dummheit und Gewalt. Jetzt sieht man sich da und auch die Geschichte ist bekannt.
Zurück zu der Bücherverbrennung. Nach diesen Vorbereitungen ist dann langsam zu diesen Bücherverbrennungen gekommen. Die Aktion ist bis ins kleinste Detail vorbereitet worden. So sind zum Beispiel vorab die Feuerschriften erstellt worden und der Ablauf vorbereitet, so dass die Bücherverbrennungen in allen Städten gleichzeitig durchgeführt werden konnten. Aus Beispiel dient uns die Bücherverbrennung in Berlin. Am 10. Mai 1933 hat sich kurz nach der Aachener ein Fackelzug formiert. Auf Lastwagen sind rund 25'000 Bücher verladen worden. Nach einer ersten Hetzrede ist der Umzug etwa um 10 Uhr bei strömenden Regen gestartet und von der SA Blaskapelle begleitet worden. Tausende Schaulustige waren an der Strassenrand und die Polizei hat den Umzug der Studenten, Verbände der SA und der Hitlerjugend eskortiert. Beim Opernplatz war schon alles vorbereitet und mit Scheinwerfern ausgeleuchtet für das grosse Spektakel. Der vorbereitete Scheiterhaufen hat zuerst nicht angezündet werden. So hat die Feuerwehr mit Benzin nachgeholfen. Zuerst hat es einen Rat vom Studentenführer gegeben, der mit folgenden Worten geschlossen hat. Wir haben unseren Handel gegen den undeutschen Geist gewendet. Ich übergebe alles Undeutsche dem Feuer. Mit der Menschenkette sind Bücher von rund 94 Autoren zu 9 auserwählten Studenten gebracht worden, wo die dann mit dem passenden Feuerspruch in die Flammen geworfen worden sind. Gegen Klassenkampf und Materialismus, für Volksgemeinschaft und idealistische Lebenshaltung, ich übergebe den Flammen die Schriften von Marx und Kautsky. Gegen Dekadenz und moralischen Zerfall, für Zucht und Sitte in der Familie und Staat, ich übergebe den Flammen die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser und Erich Kästner. Gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat, für Hingabe an Volk und Staat, ich übergebe den Flammen die Schriften von Friedrich Wilhelm Förster. Mit 9, so viel Spruch, sind die ersten Bücher der Flamme übergeben worden. Ca. 70'000 Menschen haben schlussendlich an der Aktion teilgenommen. Um Mitternacht ist der Propagandaminister der NSDAP, der Josef Goebbels, erschienen und hat ebenfalls noch eine Rede gehalten. Mehr über die verfolgten Autoren und den Widerstand und Gedenken an die Bücherverbrennung hören wir nach Anarchist Academy.
Schwestern, hört mir zu, es lässt mir keine Ruhe und deshalb werbe ich im Nu. Major LJ und Brother Big B von der Gruppe genannt Anarchist Academy. Die Anarchisten, Antikapitalisten, nicht nur beklagen, sondern schlagen die Faschisten. Unsere Texte sind härter, in Gefechter Worte, die Waffen sind Schwerter gegen die Wärter.
Das ist das Lied «Stoppt Faschisten» von Anarchist Academy. Die Verfolgung von Autoren hat nicht mit der Bücherverbrennung angefangen, sondern das war ein Höhepunkt. Die Schriftsteller, die in ihren Büchern oder schon nur in mündlichen Äußerungen dem Nationalsozialismus widersprochen haben, sind schon länger verfolgt worden. So haben Schriftsteller, Künstler und Wissenschaftler Arbeits- und Veröffentlichkeitsverbot bekommen. Während der Aktion «Wider des undeutschen Geistes» ist es zu der Vernichtung dieser Bücher und Werke gekommen. Viele sind dann auch in KZs oder aufgrund von der Haftbedingungen gestorben. Außerdem sind auch viele Autoren hingerichtet worden. Andere sind ausbürgert oder in Flucht ins Exil gezwungen worden. Die Bücherverbrennungen haben natürlich im In- und Ausland grosses Aufsehen erregt. In Deutschland war die Begeisterung gross gewesen, aber es gab auch vereinzelte Kritik oder Protestaktionen an Hochschulen gegeben. Die Schriftsteller im Ausland haben sich im Vorfeld gegen den Stichtag der Barbarei, wie es Alfred Kantowicz gesagt hat, eingesetzt. So hat es auch in den USA mehrere Proteste gegeben, unter anderem am 10. Mai mit einem Aufmarsch in New York von Hunderttausenden Personen, Abgeordneten und Funktionären der Kirche. In Holland ist am Tag der Verbrennung auf dem Radio Hilversum Auszüge von verbotenen Büchern gesendet worden. Jedoch besonders gross ist schon wie erwähnt die Solidarität unter den Schriftstellern selber gewesen. Und für die meisten ist es klar gewesen, dass sie sich nicht werden beugen. Man muss sich eben entscheiden, gutes Geschäft oder gutes Gewissen. Ich bin für Zweites. Auf jede Gefahr hin, selbst auf die eigene Emigration, falls der braune Zauber auch bei uns einmal Fuß fassen sollte, hat der österreichische Autor Gsokor gesagt. Im Nachhinein wird am 10. Mai immer wieder an die Bücherverbrennung zurückerinnert. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. So gibt es immer wieder Protestaktionen oder auch Ausstellungen mit den Werken, die dazu mal verboten worden sind. Zum Schluss möchte ich jetzt noch mit einem Zitat von Heinrich Heines aus dem Jahr 1821 schliessen. Er bezieht sich dort auf die Verbrennung vom Koran durch christliche Ritter im 15. Jahrhundert. Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.
Als die braunen UFOs kamen, standen sie Gewehr bei Fuß. Kriegsgewinnler hinter Männer, rechter Arm zum deutschen Bus. Aufrüstung und Expansion, das klang nach einem guten Plan. Sie rochen schon die Mordsgeschäfte, die mit Krieg zu machen.
Der Schuss ist Druckbänder, auf dem ist Kraft, die Leute rennt.
Aus Zeitzeugen möchte ich euch jetzt noch den Erich Kästner zitieren. Ihm seine Schriften haben aus Undeutsch gegolten und sind somit verbrannt worden. Und im Jahre 1933 wurden meine Bücher in Berlin auf dem großen Platz neben der Staatsoper von einem gewissen Herrn Goebbels mit düster feierlicher Pomp verbrannt. 24 deutsche Schriftsteller, die symbolisch für immer ausgetinkt werden sollten, rief er triumphierend bei Namen. Ich war der Einzige der 24, der persönlich erschienen war, um dieser theatralischen Frechheit beizuwohnen. Ich stand vor der Universität, Einigkeit zwischen Studenten in SA-Uniform, den Blüten der Nation, sah unsere Bücher in die zuckenden Flammen fliegen und hörten die schmalzigen Tiraden des kleinen, abgefeigten Lügners. Begräbniswetter hing über der Stadt. Die Bücher flogen weiter ins Feuer. Tiraden des kleinen, abgefeigten Lügners ertönten weiter. Und die Gesichter der braunen Studentengarden blickten, den Stummriemen und den Kinn unverändert geradeaus hinüber zu dem Flammenstoß und zu dem psalmodierenden, gestikulierenden Teufelchen.
Bana her zaman deliman yak derler, evet bazen öyle gelip giderler, işte ben zaten bu yüzden.
Ja, du hörst immer noch den «Schwarzen Stern» hier auf Kanal K, das autonome Politmagazin. Und wir kommen zu etwas weiterem, nämlich zu einer Buchbesprechung.
Buchvorstellung «Ismael» von Daniel Quinn. 15 Jahre hat Daniel Quinn nach eigenen Angaben an seinem Erstlingswerk geschrieben, bis er es dann 1991 herausbrachte und prompt den höchst dotierten amerikanischen Literaturpreis bekam. Das Buch handelt von einem jungen Journalisten, der in einer Zeitung eine Anzeige entdeckt, die lautet: Schüler gesucht, Wille zur Rettung der Welt erwünscht. Aus Wut und aus Neugier entscheidet sich der Journalist, am Unterricht teilzunehmen. Der Lehrer ist Ismail, ein Gorilla-Silberrücken, der in den 50er Jahren aus dem Dschungel gefangen wurde und in den Zoo in die USA kam. Durch glückliche Zufälle bekam er die Möglichkeit, lesen und vor allem denken zu lernen. Fast das ganze Buch ist ein Dialog zwischen Lehrer und Schüler, wobei Ismail die Welt aus Sicht eines Gorillas erklärt. Aus dem Aufdruck auf der Rückseite des Buches: Ismail, der Lehrer, weiß eine überraschend andere Geschichte der Evolution zu erzählen. Sie reicht zurück bis an jenen biblischen Tag, da sich der Mensch im mörderischen Bruderstreit zur Krone der Schöpfung machte. Das heißt, Ismail ist überzeugt seinen Schüler davon, dass die landwirtschaftliche Revolution rückgängig gemacht werden muss, der Mensch sich nicht mehr als Herrscher der Erde betrachten soll und dadurch sich selbst und die Natur rette. Das Buch ist spannend und unterhaltend geschrieben. Und dennoch lehrreich. Die ungewohnte Perspektive auf die Geschichte der Menschheit regt zum Nachdenken an. Doch Daniel Quinn verfällt der Romantisierung und Idealisierung der Natur. Primitive Völker sollen tausendmal glücklicher und freier leben als zivilisierte Menschen. Der kritische Leser neigt dazu Stirnrunzeln. Aber gute Unterhaltung ist garantiert. Und die ungewohnte Perspektive gibt dem Ganzen eine spezielle Würze. Daniel Quinn, Ismail, im Goldmann Verlag, die 6. Auflage. Erstmals erschienen in Deutsch 1992, 250 Seiten. DIY von Anarchie und Dinosauriern. Crime Think, eine US-amerikanische Gruppe von Anarchistinnen und Anarchisten, brachte 2003 das Buch DIY von Anarchie und Dinosauriern heraus. Die große Popularität erstaunt nicht, dass die neue Folk-Anarchie-Bewegung der USA auf den Punkt bringt. 2006 wurde es ins Deutsche übersetzt. Der Leitfaden durch das Buch ist neben den Dinosauriern, die immer wieder witzig einbezogen werden, die Aufforderung, Anarchie zu leben, auszuprobieren, zu experimentieren, anstatt nur theoretisch zu überlegen und alten Kämpfen nachzutrauen. DIY, do it yourself, verwirkliche deine Utopie. In vielen kleinen Geschichten und Beispielen wird diese Botschaft dem Leser nähergebracht. Es wird aus dem Alltag in Slums erzählt, zum Reisen aufgerufen, berichtet, wie zapatistischen Bauern Computer gebracht wurden. Die Kapitel sind kurz, oft nur 2 Seiten lang und tragen Titel wie «Mut ist ansteckend», «Solidarität» statt «Unity» oder «Taktische Ineffizienz». Das Ganze wird durch Stripes und Zeichnungen ergänzt. Das Buch ist ein Muss für alle Anarchisten und Anarchistinnen. Die Theorien über Ineffizienz als Waffe, DIY-Architektur und so weiter regen an, erfreuen und begeistern. Doch man sollte vorsichtig sein beim Lesen. Keinenfalls sollte man alle Theorien zur Tat verwirklichen. Oft scheint einem die Naivität der Autoren und Autorinnen als bedenklich. Es wird das Leben in den Slums romantisiert und harmonisiert. Auch sonst scheint ihr Bild des Menschen fremd. Wut, Hass und Krankheit scheinen nicht zu existieren. Obwohl immer wieder zum Verlassen der Wohlstandsgesellschaft aufgerufen wird, sagt man nichts aus über eine praktische und pragmatische medizinische Versorgung. Am Ende der deutschen Fassung gibt es noch ein Glossar. Das ist nochmals ein dicker Pluspunkt. Also zusammengefasst, kauft euch das Buch, leiht es euch aus. Perfekt zum darin Schnoiken. Sehr anregend. Crime Think and Co-Inspirators, übersetzt von Curious George Brigade, DIY von Anarchie und Dinosauriern, Verlag Unrast, erste Auflage 2006, www.unrast-verlag.de.
Ja, das wär's schon fast wieder gewesen vom Schwarzen Stern. Das autonome Politmagazin hier auf Kanal K an jedem 4. Dienstag. Mir bleibt nur noch zu sagen, stop the game. Das ist eine interessante Perspektive. Stoppt den Kapitalismus, hört endlich damit auf. Geht auf die Strasse für das, zum Beispiel in einer Grossdemonstration am 15. November in Zürich um 13:30 auf dem Paradeplatz. Mehr Infos natürlich wo auf indymedia.ch. Und natürlich nicht zu vergessen, am Dienstag, am 23. November, heisst es dann wieder «Schwarzer Stern», das autonome Politmagazin, hier auf Kanal K.